Heute im E-Bike News Podcast geht es um ein Lasten-E-Bike für Bestatter, ein preiswertes vollgefedertes Faltrad und es geht um eine beheizbare Fahrradbrücke.
E-Bike News, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge vom E-Bike News Podcast. Hier geht es um E-Bikes, es geht um Zubehör und wir geben Kaufberatung. Wir, das ist wie die letzten Male auch schon Simon, er ist Content Manager bei E-Bike News und Christian. Ich bin Gründer des Magazins. Hi Simon.
Hi, hallo.
In der letzten Folge haben wir ja über das Lastenrad gesprochen für deinen Hund. Und ist das denn jetzt schon im neuen Wohnort am Start?
Jawohl, das ist am Start und das Allercoolste ist, es steht in der Garage und muss nicht mehr draußen stehen.
Und was machst du jetzt für Wege damit?
Im Moment wird das immer mit Papier geladen, damit ich zum Container fahren kann. Und wir waren aber auch schon im Feld spazieren mit Mila und genau, aber es ist natürlich halt super cool. Ich bringe damit immer Glas weg zum Container und eben ja die Pakete von unseren getesteten E-Bikes, die kann ich dann immer schön klein schneiden und im Lastenrad stapeln und dann zum Container bringen. Das ist richtig cool.
Also immer noch eine gute Anschaffung und für viele Zwecke kann das eingesetzt werden.
Ja, auf jeden Fall.
Wir hatten in den letzten Wochen einige Meldungen bekommen zu Cargo-Bikes wieder. Und zwei haben wir mal rausgegriffen. Das sind eher auch ungewöhnliche Lasten-E-Bikes. Und zwar ist das erste der Sunrider. Das ist ein Lastenrad mit Solarzellen. Und die Idee ist eigentlich ziemlich bestechend. Du hast ein Lastenrad mit wirklich vielen, vielen Solarpaneelen, das dann am Ende komplett die Stromversorgung sicherstellen soll vom Akku. Ist das denn überhaupt möglich? Weil ich kann mich daran erinnern, es gab schon einige Tests und Prototypen, die haben das versucht, aber das hat nur ansatzweise geklappt.
Ja, also man muss hier sagen, also ich kann das mal vielleicht ganz kurz und knapp zusammenfassen. Das ist möglich mit viel Sonne und gutem Wetter. Und der, ich sag jetzt mal flapsig, Trick dabei ist halt, dass der Akku einfach groß genug ist, ja. Also autark ist so ein großes Wort. Also die Solarpaneele, die jetzt da dran sind, das reicht jetzt quasi nicht in Echtzeit, um das zu betreiben oder mit Strom zu versorgen. Der Akku ist einfach eben so groß dimensioniert, dass man nur eine gewisse Zeit an Sonnenenergie braucht, um zumindest quasi eine Auslastung zwischen 50% und 90% hinzukriegen.
Aha. Das heißt also, du brauchst erstmal viel Sonne, klar. Das heißt, im Süden dieser Welt ist es einfacher, damit aufzuladen als im Norden. Und was ich auch gesehen habe, das ist ja letztlich ein Lastenrad mit einem geschlossenen Kasten. Das heißt, die Solarzellen sind an jeder Fläche angebracht und du hast natürlich immer an irgendeiner Fläche Schatten.
Ja, eben, aber andererseits hast du natürlich auch immer an irgendeiner Stelle Sonne. Also das ist ja, glaube ich, der Trick dabei. Also ich glaube, in Spanien im Sommer kannst du das Ding wahrscheinlich ganz gut ohne eine Steckdose betreiben. Hm. Jetzt hier im November in Deutschland wird es wahrscheinlich eng. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich irgendwie schon relativ nah an einer Lösung, die wirklich nachhaltig funktionieren kann.
Das ist ein niederländisches Unternehmen. Das heißt, die werden ähnlich wenig oder viel Sonne haben wie hier in Deutschland. Und es ist eine 1,6 Kilowattstunden Akku ist integriert. Das heißt, wie du schon gesagt hast, extrem groß. Und das Prinzip wird sein, du stellst das Ding irgendwo hin, hoffst auf Sonne und dann wird es eben vollgeladen. Aber wie du schon gesagt hast, also instant passiert es nicht, ja. Mit einem großen Panel, da gibt's ja auch Solar-Renn-Challenges für Autos, wo dann große Paneele drauf sind, die dann nur damit fahren. Das geht bei diesem System nicht, weil du eben nur beschränkte Fläche hast, eben in der Kiste oder auf der Kiste.
Ja, eben, das Ding soll ja noch praktikabel sein. und jetzt nicht irgendwie einen 20 Meter Auflieger hinter sich herziehen, weil dann wäre das natürlich, wären dann natürlich auch ganz andere Werte möglich. Also das Ziel war ja bei dem Teil, bei dem Sunrider, dass es eben auch tatsächlich genutzt werden kann und ist jetzt halt nicht irgendwie so ein Projekt von der Uni oder so, die das zeigen wollen, dass das mit Solar funktioniert. Und genau, also das ist, das hat Marktreife, das Teil, ist dadurch natürlich auch nicht ganz so günstig und liegt irgendwo bei 15.000 Euro. Ja, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Will ich gar nichts zu sagen.
Ja, die Frage ist, wie sowas dann eingesetzt wird in solchen Projekten. Ganz oft hast du dann vielleicht einen Förderer, das können sie dann gut für PR oder Werbung nutzen und dann hat sich das vielleicht schon als Werbeausgaben rentiert. Aber ja, die Frage ist tatsächlich, wo kommt es zum Einsatz? Es passt hinten eine Palette rein, was ja okay ist. Aber klar, es ist ein sehr spezielles E-Bike. Sieht so aus vorne eher wie so ein BMX-Rad, würde ich mal sagen. Und hat dann hinten noch zwei Räder und darauf ist die Kiste befestigt darauf.
Genau. Aber ja, da kann man schon viel machen mittlerweile, auch weil die Solarpanels eben immer effektiver werden. Aber du bist auch so ein Bastler, ne? Du hast auch überall auf deinen Balkonen und Powerbanks und Solarzellen rumliegen, ne? Was machst du damit?
Also ganz aktuell habe ich sie abmontiert, ehrlich gesagt, weil mir eine Solarzelle kaputt gegangen ist, ein Solarpanel. Aber da liegt eigentlich einer auf dem Balkon und lädt dann so eine Powerbank auf, um ein bisschen was aufzuladen. Und ich hoffe ja noch auf das Ladegerät in Zukunft, was auch mit 12 Volt an E-Bikes aufladen kann. Da gibt's ja schon eins, da wird aber vielleicht demnächst auch noch was kommen. Aber das ist was für eine folgende Folge.
Ja, sehr gut. Das wäre dann auch was für meinen Bus, weil da ist nämlich auch Solar auf dem Dach schon.
Ein anderes sehr außergewöhnliches Lastenrad ist das von einem Bestatter aus Westfalen, der damit tatsächlich Särge transportiert, anders als man das mit Autos bisher kennt. Das ist eine skurrile Nachricht, dachte ich ursprünglich, aber da steckt wirklich was dahinter, oder Simon?
Ja, total. Also ich greife mal ein bisschen vor. Wir haben nämlich gedacht, okay, ey, das ist voll verrückt, habe ich noch nie gesehen und so. Und im Nachgang dieser Meldung, weil den Artikel auch ganz, ganz viele gelesen haben, hat sich ein anderes Bestattungsinstitut auch noch bei uns gemeldet, die auch eben schon ein Lastenrad zum Sargtransport im Einsatz haben. Und dann war es irgendwie am Ende doch gar nicht mehr so skurril und ist irgendwie nur an uns vorbeigegangen, dass das schon gemacht wird. Fand ich auf jeden Fall richtig cool. Und ja, genau, also es gibt offensichtlich auch in diesem Bereich Ideen und Lösungen, um das Auto vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal stehen zu lassen. Und deshalb haben sich da, also wir wissen jetzt mittlerweile von zwei Instituten, die eben Lastenräder im Einsatz haben, um dann die letzte Ruhe auf dem Weg zum Friedhof mit dem Fahrrad zurückzulegen.
Ich finde das auch insofern eine wichtige Sache, weil wenn jemand verstirbt, ich hatte das vor allen Dingen gern bei meinem Vater, dann ist es natürlich so, dass du erstmal ein großer Trauer bist, aber du wirst dann beim Bestatter eben informiert, was kannst du alles machen, von einem nachhaltigen Sarg mittlerweile bis hin zu der Urne aus Papier und so weiter und so fort. Und natürlich kannst du dir auch Gedanken machen in Zukunft, wie wird der Sarg oder die Urne dann transportiert. Also so weit weg ist das Ganze gar nicht. Und da sieht man auf jeden Fall wieder, dass das E-Bike tatsächlich viele, fast alle Bereiche unseres Lebens mittlerweile ja, durchdrungen hat.
Ja, voll. Und also natürlich macht man sich dann ja irgendwie automatisch so ein bisschen Gedanken, wenn man sowas liest. Und also ich finde das schon total cool. Also ich meine, überleg mal, du wirst halt irgendwie in so einen Kofferraum gesteckt. Also mehr ist es ja nicht im Prinzip. Ist ein großer Kofferraum mit ein paar Vorhängen drin. Aber am Ende wirst du halt in einen Lieferwagen geladen und jetzt kannst du halt auf dem E-Bike noch ein bisschen an der frischen Luft rumfahren. Ist doch irgendwie eine coole, stelle ich mir ganz gut vor. Oder besser, auf jeden Fall.
Ja, am Ende geht es ja darum, was man dann für Wünsche hat. Aber klar, für jemanden beispielsweise, der oder die Zeit seines Lebens auch gar kein Auto hatte, ist das natürlich auf jeden Fall eine Option. Interessant fand ich ja noch, weil die Frage dem einen Bestatter gestellt wurde, dann auch, wie transportiert er dann eine Urne? Da meinte er, da braucht er die Ladefläche nicht, da reicht denn der Fahrradkorb.
Ja, genau. Ja, die manche Lösungen können auch einfach mal Einfach sein. Ja, aber Christian, also wir jetzt hinter E-Bike News, wir müssen ja dann auf jeden Fall mit dem Lastenrad zum Friedhof fahren.
Das besprechen wir dann nochmal bei einem Bier oder alkoholfreien irgendwas, aber das ist sicherlich auch nochmal ein Thema, was man besprechen muss. Aber nicht in dieser Folge.
Nee, nicht in dieser
Folge. Ich würde lieber weitermachen mit einem anderen Thema. Und zwar ist das ein schönes Thema, nämlich aktuelle E-Bike-Tests. Du hast ein Bike getestet, das Eleglide F1. Das ist ein 695-Euro E-Bike mit Vollfederung. Das klingt nicht so wirklich machbar, oder?
Doch, auf dem Papier schon. Also ich habe das mit dem Nils getestet. Nils ist einer unserer Redakteure. Und wir waren hier ein bisschen zusammen unterwegs, haben noch ein anderes Bike dabei getestet. Und ja, also ich weiß immer noch nicht so ganz richtig, was ich davon halten soll. Also ich kann ja mal so ein bisschen erzählen. Also das geht, das ist voll gefedert, das hat sogar einen Klappmechanismus, hat eine Federgabel, da ist im Prinzip irgendwie gefühlt alles dran. Also ich stelle mir das vor, als hätte das jemand gebaut und wäre halt so durch den Baukasten geflogen und hat so gedacht, ach, was können wir denn hier noch? Und ach nee, wenn man das klappen könnte und da den integrierten Akku, nee, das ist doch nicht schlecht. Und
der ist also auch noch integriert.
So, ja, der ist voll integriert. Der ist jetzt irgendwie nicht auf dem Gepäckträger. Also das muss man sich anschauen. Ist offiziell ein Mountainbike, ein 26 Zoll Mountainbike und was eben klappbar ist, ja, also ich meine, das hat schon eine besondere Zielgruppe, möchte ich mal meinen, aber ich war halt doch sehr überrascht, gerade was die Verarbeitung auch angeht, also ich habe das aus dem Paket geholt und dachte erstmal so, hoch, das ist aber gar nicht mal so schlecht. Weil, ich meine, wenn du ein 700-Euro E-Bike auspackst mit Federung vorne und hinten, dann denkst du erstmal, okay, das muss halt schon richtiger Schrott sein. Aber tatsächlich hat sich rausgestellt, so schrottig ist das Ganze nicht.
Aha.
Also das Einzige, was ich wirklich krass bemängeln muss, ist die Federgabel vorne, weil, also nicht die Federgabel an sich, sondern die schlägt richtig krass in die Endlage. Also wenn die wieder ausfedert, gibt das immer einen Schlag und gibt immer so ein Klopfen. Und das ist halt erstens total unangenehm und zweitens ja einfach stressig und laut. Und man denkt immer, das Ding geht jetzt beim nächsten Hügel, gibt's auf. Aber
also eher nicht fürs Gelände gemacht.
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe jetzt deine Frage irgendwie sehr ausführlich beantwortet. Also ja, das ist ja flaky. Aber also du kannst jetzt von der Federung jetzt an sich auch nicht viel erwarten, ja. Aber das ist schon so, dass es eben federt und Komfort bringt.
Also, sag mal noch was zu der hinteren Federung, weil die sieht so ein bisschen aus wie aus einem anderen Jahrzehnt. Also das ist jetzt nicht die Federung, die ich mir bei einem Fully vorstelle.
Ja, sieht tatsächlich so aus wie so wie so ein Hinterbau aus 90ern an den damaligen Fullies.
Aber tut seinen Job.
Es tut's. Ich weiß halt nicht, wie lang's das tut, weil ich habe jetzt keinen Langzeittest gemacht.
Mhm.
Aber eben, und die Geometrie ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist ein 26 Zoll Räder. Und ja, jetzt für einen mitteleuropäischen 1,85 Meter Mann ist das schon einfach, muss man sagen, zu klein.
Mhm.
Aber ich stelle mir das Ding so Einsatzzweck, keine Ahnung, Urlaub, wenn du das Teil irgendwie am Wohnmobil hinten mit dabei hast, du kannst es sogar einklappen und
kannst in die Garage stecken, oder kannst es in die Wohnmobilgarage packen.
Genau, in die Abstellkammer.
Ja.
Und dann ist das schon cool, also weil verarbeitungstechnisch und ausstattungstechnisch vor allem, also da ist eine Lichtanlage dran, da sind vernünftige Reifen, zwar in der absoluten Einsteigerklasse und im Billigpreissegment, aber die sind okay. Mhm. Also es ist tatsächlich ein Tourney-Schaltwerk verbaut, das ist da also in der Preisklasse auch nicht unbedingt der Standard, also da kommt dann eher mal irgendwie was ganz No-Name-Technisches mit dran. Und ja, also wie gesagt, ich habe die Verarbeitung schon gelobt. Scheibenbremsen mit dran, zwar mechanische, aber also so grundsätzlich ist das nicht so verkehrt.
Ist ein Hinterradantrieb drin, ist ein Akku drin mit 375 Wattstunden, der wahrscheinlich auch nicht ganz so lange reicht dann so bei der Motorisierung, aber wie du schon gesagt hast, eher was, um es mitzunehmen, nicht so oft vielleicht einzusetzen, so ein Reiserad, also was du auf einer Reise mitnimmst, ne? Das könnte sein.
Ja, voll, absolut. Also wir haben da auch einen größeren Bericht zugeschrieben, den verlinken wir auf jeden Fall unter der Folge. Und ja, also da sehe ich schon den Einsatzzweck. Oder sogar so E-Bike für Jugendliche, die dann vielleicht irgendwie den sportbegeisterten Papa begleiten wollen oder so. Aber ist jetzt nichts für den Alltag und nichts zum Pendeln oder sowas, ne? Also
okay.
Ja.
Kommt direkt aus China, so, über einen Online-Shop.
Genau, du hast mich noch gefragt, ob das hier erlaubt ist, ne? Also es wird zwar ein Gasgriff mitgeliefert, wenn du den dran schraubst, ist das natürlich nicht mehr erlaubt, aber wenn du den nicht dran schraubst, dann unterstützt das bis 25 km/h. Wie das rechtlich im Detail aussieht, bin ich mir nicht ganz sicher.
Also vielleicht noch ein Punkt an dieser Stelle, wenn ihr sowas bestellt, auch gerade übers Internet, wenn es irgendwie aus China kommt, da können wir jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, dass das dann allen Kriterien hier entspricht. Also im Zweifelsfall nicht im Straßenverkehr fahren.
Genau, also wie gesagt, wie das rechtlich aussieht, CE-Zeichen, kein CE-Zeichen, manchmal wird da halt auch was draufgedruckt, hat aber eigentlich keine Zulassung. Und also wäre ich im Straßenverkehr vorsichtig, wir empfehlen es offiziell für Privatgelände. Aber wo wir gerade bei China-Exporten sind, wir haben noch ein E-Bike getestet, und zwar das Escute Wayfarer. Damit warst du in Berlin unterwegs, richtig, Christian?
Ja, genau. Und um es genau zu sagen, war das Wayfarer Pro, also die Pro-Professional-Variante des Wayfarer, was wir schon mal getestet hatten. Der Unterschied ist hier, dass es nicht mehr ein Hinterradantrieb ist, sondern ein Mittelmotor von Bafang, der M200. Ja. Und auf den habe ich mich besonders gefreut, als wir es bekommen haben.
Ja, das denke ich mir, weil der hat mich auch richtig interessiert, seitdem der vorgestellt wurde. Denn das ist halt, ja, Mittelmotor mit ordentlich Drehmoment. Und eben halt, ja, viel, viel günstiger als die deutsche Prose-Bosch-Konkurrenz.
Mhm, genau. Und das Bike an sich, das soll so 1.800 Euro ungefähr kosten. Also schon ein bisschen mehr als das normale Wayfarer. Aber dafür hat es auch, wie gesagt, diesen Antrieb integriert. Und der fährt sich richtig gut. Der hat einen Tretkraftsensor, das heißt, je nachdem, wie stark ich in die Pedale trete, erkennt das System das auch und beschleunigt dann entsprechend, schaltet den Motor dazu und das fühlt sich sehr organisch an. Also es hat richtig Spaß gemacht. Ich war hier mehrere Tage in der Stadt in Berlin unterwegs und bin auch ein bisschen in den Park gefahren und auf sandigem Untergrund hat das System gut funktioniert. Also gerade auch wegen der relativ breiten Reifen und des Profils kann man dieses Rad tatsächlich sowohl in der Stadt auf Asphalt benutzen als auch auf sandigem Gelände, sandigem Untergrund. Und das ist auch so ein bisschen so der Zwitter, sag ich mal, bei diesem Rad, weil es hat einen tiefen Einstieg, was ich großartig fand. Aber gleichzeitig hat es einen planen Lenker, ähnlich wie bei so einem Trekkingbike, und so fährt es sich auch. Also eher sportlich wie ein Trekkingbike, aber dennoch mit einem relativ tiefen Einstieg. Auch die Rahmengeometrie ist gut. Das heißt, das war kein Wobble-Effekt oder so, es war sehr stabil. Insofern, ja, war ich echt erstaunt, wie gut das E-Bike gefahren ist. Und der Motor, der war halt richtig klasse. Das ist ja der M200, habe ich schon gesagt, von Bafang. Der hat so einen Mitteldisplay, was so ein bisschen aussieht. Wir hatten es ja schon über die 90er beim Dämpfer, beim letzten Rad. Das sieht so ein bisschen älter, so ein bisschen altbacken ja, aus, sieht, aber ist alles sieht gut so ein bisschen, lesbar.
Sieht so ein bisschen aus wie das Bosch Intuvia.
Genau, also, nur runder. Ja, das Intuvia ist so ein bisschen eckiger, ja. Das ist runder. Aber auch vom Bedienteil her, das funktioniert alles prima. Insofern war ich da echt begeistert. Und es hat Spaß gemacht, damit zu fahren. Und gerade wegen der sportlichen Haltung und dem tiefen Einstieg. So eine Kombination habe ich bisher selten gesehen.
Ja, das Bike definiert sich ja hauptsächlich durch den Mittelmotor. Ansonsten ist es ja immer noch quasi ein günstiges Einsteigerrad aus China. Ich meine, gut, der Markt wird sowieso gerade geflutet mit Rädern aus Fernost. Die kommen jetzt alle Marken raus mit EU-Lagern dann, meistens aus Polen.
Und so ist es auch bei dem Rad hier, ne?
Genau, und so ist es bei Scoot eben auch. Und du hast vorhin gesagt, das kostet 1.800 Euro, aber das kostet gar nicht 1.800 Euro, zumindest nicht für Leserinnen von uns, denn dafür gibt's noch einen Rabattcode. Findet ihr auch in der Beschreibung im Podcast und im Artikel.
Genau.
Ja, da gibt's 100 Euro Rabatt, ne? Richtig?
Da gibt's aktuell 100 Euro Rabatt.
Ja, cool. Ja, und noch ganz kurz was zur Ausstattung. Also mit der Pro-Variante kriegt man schon ein bisschen mehr fürs Geld. Also da sind hydraulische Scheibenbremsen verbaut, eine coole Klingel, Wermutstropfen, Christian hatte schon gesagt, hinten die Rückleuchte, das ist irgendwie ein Batterielicht oder ein Batterie. Nee, du hast es nicht gesagt.
Ich habe es nicht gesagt, aber du hast es gelesen und ich will es jetzt sagen. Und zwar, das ist so der Wermutstropfen. Also da ist wirklich eine intelligente Lichtanlage eingebaut. Das heißt, bei Dunkelheit schaltet sich das Vorderlicht ein. Aber das Hinterlicht ist davon komplett getrennt aus irgendeinem Grund. Das heißt, wenn Dämmerung einbricht, muss ich dann absteigen und hinten noch einen Schalter betätigen. Aber das war so das Einzige, wo ich gesagt habe, ist ein Wermutstropfen. Klar, das hydraulische Bremssystem ist eine Marke, die man hier nicht so kennt. Camros und auch die Bremsen sind keine Shimano, aber die machen einen guten Job. Und ich habe immer gut verzögert. Das war überhaupt nie ein Problem. Also hat gut funktioniert.
Sehr gut. Das klingt doch brauchbar, alles in allem.
Das klingt brauchbar. Und wie gesagt, der Motor, der macht's.
Ja, und eine Anmerkung noch dazu, denn ein ganz ähnliches Rad, nur ohne den Bafang M200, stattdessen mit dem Heckantrieb, gibt's aktuell von Jeep. Denn die haben eine exklusive Kooperation mit uns und da gibt's Trekkingräder aktuell für 1.399 Euro. Verlinken wir auch in der Beschreibung. Klickt euch rein, geht irgendwie noch 2 Wochen, glaube ich, die Aktion. Und genau, schaut euch das an. Sind auch coole Bikes, eben mit Heckantrieb statt mit dem Mittelmotor. Ansonsten echt vergleichbar, auch von der Geometrie.
Kommen wir zum dritten Thema. Das ist das Thema E-Bike-Fahren praktischer machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal gibt es schon so ein paar Punkte, wo ich sage so, ach Mensch, jetzt aufs Rad gehen, aufs E-Bike gehen. Da habe ich nicht so eine große Lust zu. Ich weiß nicht, das bin ich mal gespannt, wie deine Meinung dazu ist bei der Auflademöglichkeit über den Fahrradständer. Das haben nämlich Niederländer entwickelt. Das ist tatsächlich so, du stellst dein Rad auf eine Platte letztlich ab und stellst deinen Fahrradständer, das ist ein spezieller, auf und dann wird dieses Rad geladen. Als ich das gesehen habe, dachte ich, ich weiß nicht, ich nehme ja immer meinen Akku, entnehme meinen Akku aus dem Rad und lade das dann oben auf und da ist es dann auch wohl temperiert. Aber die haben sich schon was dabei gedacht, oder?
Ja, ich glaube, vorab Hauptzielgruppe wird hier wahrscheinlich Sharing-E-Bike sein und dafür ist es natürlich einfach ein Segen, wenn du Ladestationen in der Stadt an Abstellorten hast, wo die E-Bikes wieder aufgeladen werden können. Du hast es kurz angeschnitten, also das ist im Prinzip eine induktive Platte, die im Boden eingeladen gelassen ist. Und das funktioniert eben drahtlos dann mit einem speziellen Ständer, mit dem die Räder ausgerüstet werden müssen. Man kennt es schon vom induktiven Laden mit Handys und was weiß ich, was man heute alles induktiv kabellos laden kann. Und eben jetzt auch E-Bikes. Und das ist natürlich richtig, richtig cool, wenn Sharing-E-Bikes dadurch nachts nicht mehr eingesammelt werden müssen, irgendwo geladen werden müssen. Das wäre natürlich eine Wohltat für die Großstädte. Weil dann machen Sharing-E-Bikes nämlich nochmal deutlich mehr Sinn als ohne diese Funktionalität. Will ich mal ganz vorsichtig sagen.
Genau, also wie es bisher abläuft, du hast entweder E-Bikes, die einen Akku integriert haben und dann muss der halt immer ausgetauscht werden oder die ganzen E-Bikes werden umgestellt oder so. Und hier bei diesem Prinzip wäre es so, dass du die Platten halt genau da hast, wo E-Bikes auch abgestellt werden können. Und dann musst du halt bei dem System, das stelle ich mir noch so ein bisschen friemlich vor, relativ akkurat eben auf diese Spule drauf, ja, wo dann das induktive Laden funktioniert. Aber das ist gelb eingezeichnet. Das heißt also, am Ende musst du gucken, wie praktisch, praxistauglich das Ganze ist.
Ja, da habe ich auch schon dran gedacht, weil ich glaube halt, wenn du das E-Bike dann genutzt hast und da liegt es dann halt doch an jedem Einzelnen, dass das Bike dann auch wieder so positioniert wird, dass der Nächste auch genügend Energie im Akku hat, weil da muss man schon drauf achten, dass das halt richtig steht und da darf dann halt auch keiner irgendwie doof vorbeilaufen und das Bike verrutschen, weil dann war's das. Und ja, also bleibt auf jeden Fall spannend, aber grundsätzlich finde ich das richtig cool, denn das erleichtert natürlich oder ja, erspart auch viele Handgriffe. Denn du hast es kurz gesagt, also entweder die Dinge werden eingesammelt oder man tauscht halt die Akkus aus. Muss jemand machen, muss jemand wahrscheinlich mit Auto oder einem großen Lastenrad rumfahren und die Akkus tauschen. Genau.
Wird wieder umgelegt auf die Kosten natürlich vom Ausleihenden. Ja.
Wobei,
das sind alles Themen.
Wobei die Station an sich ja auch nicht ganz günstig ist. Also da fallen ja auch Gebühren an.
Genau, das ist nämlich das Spannende. Also es ist jetzt nicht ein Prototyp, sondern es ist tatsächlich ein funktionierendes Produkt, was der Hersteller auch verkauft. Das Produkt heißt übrigens Tyler, wenn wir es noch nicht gesagt haben sollten. Und die vermieten das aktuell. Die sagen 36-Monats-Vertrag, da kostet dann so eine Ladestation 25 Euro pro Monat, also ein Abo-Modell.
Genau, und man muss dazu sagen, dass ich bisher auch nur eben diese Zweibeinstände damit gesehen habe. Ne? Also das ist eine Besonderheit, das passt dann auch nicht an jedes Rad. Genau, ist jetzt nicht irgendwie mit so einem Kickstand an der Seite cool auf die Ladestation stellen. Das ist nicht drin, ist aktuell eben nur mit Zweibeinständer möglich. Und das ist auch schon ein Riesenteil. Also das muss man dann auch optisch mögen.
Ja.
Aber ist auf jeden Fall eine coole Idee.
Also tatsächlich eher fürs Verleihen gedacht, für Verleiher
denk ich
gedacht.
Mal. Also ich glaube, du lässt dir ja nicht so ein Ding in die Garage bauen, oder?
Ich wüsste nicht, warum. Wie gesagt, also ich kann ja den Akku dann immer entnehmen und ich habe kein Problem damit, das an ein Kabel anzuschließen über Nacht dann und dann wieder mitzunehmen. Also das ist nicht so die Schwierigkeit. Deswegen ist hier klar die Zielgruppe Verleih. Und das Gute ist aber, oder, du hast gesagt, der Ständer ist gewöhnungsbedürftig.
Oder zum Beispiel irgendwie am Arbeitsplatz oder an der Uni so vielleicht.
Das wäre eine Einsatzmöglichkeit. Ja. Und es soll aber auch für fast alle Akkusysteme kompatibel sein. Also du musst klar den Ständer dann anbringen, da muss das Fahrrad dafür vorgesehen sein. Aber vom Prinzip her haben die jetzt hier ein Produkt entwickelt, was tatsächlich Sharing-Unternehmen schon einsetzen könnten. Ja. Und jetzt muss man halt gucken, wie entwickelt sich das Ganze und wird sowas dann akzeptiert und stellen das dann die Kunden auch entsprechend, also die Mietkunden dann entsprechend ab. Das wird jetzt die Zeit zeigen.
Ja, genau.
Ein anderes spannendes Produkt, eigentlich ist es kein Produkt, sondern es ist eine Infrastrukturmaßnahme.
Oh, stimmt. Wir haben noch ein Thema.
Ja, ist die erste, die erste beheizbare Brücke. Die wurde in Tübingen im Sommer vorgestellt. Die erste von dreien, die noch kommen sollen. Und auch da habe ich mich gefragt, wie sinnvoll ist das Ganze? Aber im zweiten Schritt dachte ich dann, eigentlich ja genial, weil Brücken ja sehr gerne mal zufrieren oder wird es so glatter. Und gerade wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, ist das natürlich ein Riesenthema. Und der Vorteil ist, du kannst natürlich dann ganzjährig mit dem Fahrrad fahren, mit dem E-Bike fahren. Das heißt, die Ausrede, dann ist es glatt und so, hast du jedenfalls auf der Brücke nicht.
Zumindest in Tübingen auf einem kleinen Abschnitt nicht. Ja, aber ja, Sinn oder Unsinn, da kann man sich jetzt sicher lange streiten, wenn man da tief ins Detail geht. Aber ich find's natürlich auf jeden Fall klasse, weil, also, das sind ja auch Impulse, die wir brauchen oder die der Verkehr braucht, ja. Und dann braucht es natürlich auch mutige Leute, die sagen, okay, ich baller jetzt mal einfach einen Haufen Strom raus und beheiz jetzt hier die Fahrradbrücke. Und hoffe, dass dann auch die Menschen, die FahrradfahrerInnen, das annehmen im Winter. Richtig. Weil das ist natürlich eine Sache. Also erstens frierst du dir halt schon ohnehin irgendwie den Hintern und die Finger ab auf dem Weg zur Arbeit. Und dann musst du halt echt noch gucken, dass du nicht dich ablegst. Denn im Winter gerade auf einer Brücke, da ist windig, da ist eisig, das friert schnell zu. Und da liegst du, glaube ich, schon relativ schnell mal auf der Nase, wenn man nicht aufpasst. Und das kann da eben nicht passieren.
Fairerweise muss man sagen, es ist natürlich ein Gesamtkonzept. Das ist ein Projekt in Tübingen. Das heißt, das blaue Band letztlich zieht sich da oder soll sich da ein Fahrradschnellweg oder eine Fahrradautobahn durch die Stadt ziehen, die blau gefärbt ist. Das ist auch ein Statement, sehe ich hier auch in Berlin, Fahrradwege, die wirklich eine prominente Farbe haben. Hier können Fahrradfahrer sicher fahren, alles leergefegt, sauber, dass du halt auch in schwierigen Situationen oder bei schlechtem Wetter fahren kannst. Und das ist natürlich ein Teil dann, diese Brücke, sodass du wirklich schnell von A nach B kommst. Und das geht dann sogar, auf den Bildern kann man sich das angucken, über Schienen drüber, über Straßen drüber. Das heißt, du bist dann echt im Vorteil, wenn du auf dem Fahrrad sitzt.
Ja.
Im Gegensatz zu anderen Verkehrsmitteln. Und das ist ein Statement.
Ja, absolut. Das geht hier so am Hauptbahnhof vorbei. Das sieht man ganz gut. Und ja, also ich habe jetzt hier in unserer neuen Stadt um die Ecke ist auch eine ehemalige Straße an der Allee entlang. Die wurde einfach wegrationalisiert und daraus eine Fahrradstraße gemacht. Und die hat auch riesige blaue Streifen und da dürfen auch nur noch Anlieger mit dem Auto rein. Also richtig cool, da passiert offensichtlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was und das verleitet natürlich automatisch dazu, auch mal einfach das Fahrrad zu nehmen, weil du natürlich viel, viel schneller bist. Du musst nicht an der Ampel warten. Diese Brücke geht einmal quer durch die Stadt oder quer über ja Verkehrsknotenpunkte drüber und da musst du dich nirgendwo anstellen und ja, das braucht's natürlich an vielen Stellen. Da Impulse zu schaffen, dass man lieber das Rad nimmt statt das Auto oder sonst irgendwas.
Dann drücken wir die Daumen. Tübingen, die haben nämlich im Fahrradklimatest des ADFC unter den Kandidaten mit 50 bis 100.000 Einwohnern den Platz 6 der fahrradfreundlichsten Städte letztlich eingeheimst und vielleicht schaffen sie es dann auf die ersten drei Plätze demnächst.
Ja, mit Sicherheit. Also mit einer beheizten Fahrradbrücke wird da sicherlich einiges möglich
muss,
sein.
Oder?
Ja. Aber man muss auch fairerweise sagen, dass das natürlich energetisch schon ein Riesenaufwand ist, eine Brücke mit einer Fußbodenheizung zu beheizen. Also Wärme aus Strom ist sowieso natürlich sehr verlustbehaftet oder nicht so, hat nicht so einen hohen Wirkungsgrad. Also man muss da schon viel Energie einsetzen. Im Falle von Tübingen relativiert sich das aber etwas, da die bisher bereits, glaube ich, 70%
ja.
Aus erneuerbaren Energien haben. Und genau, das wollte ich da nur noch dazu sagen, bevor man da, weil man neigt, glaube ich, bei solchen Meldungen dann schnell mal dazu, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen und zu denken, ja, okay, jetzt beheizt er hier eine Brücke, die zigtausend Kilowattstunden über den Winter braucht. Ist das denn wirklich nachhaltig? Das darf man gerne so fragen und ja, sollte man auch. Und das geht natürlich nur, wenn wir es irgendwann hoffentlich schaffen, auf erneuerbare Energien zu 100% umzusteigen.
Ja, und wenn natürlich mehr Leute aufs Fahrrad, aufs E-Bike umsteigen und weniger Autos unterwegs sind, dann kann sich das in der Gesamtbilanz natürlich schon rentieren.
Ja, absolut.
Für unser Klima.
Genau.
Ja. Ja. Und auch für jeden Einzelnen, weil Fahrradfahren reduziert ja Stress und all die anderen positiven Effekte, die da noch dazukommen.
Das war ein schönes Schlusswort.
Damit sind wir tatsächlich am Ende der 15. E-Bike News Podcast Folge. Heute haben wir besprochen zwei Projekte, die E-Bike-Fahren praktischer machen. Das war der Ladeständer und die beheizbare Fahrradbrücke. Es ging um zwei getestete E-Bikes. Das ist Qute Wayfarer Pro mit Mittelmotor und das klappbare Eleglide F1. Und es ging auch um ungewöhnliche E-Bikes mit Cargo-Funktion. Eins, das ein Bestatter im Einsatz hat und eins, das per integrierten Solarzellen seinen Strom, ja, bezieht. Wenn euch diese Themen wie diese hier gefallen, abonniert gerne unseren Podcast. Einmal im Monat kommt eine neue Ausgabe heraus. Wie funktioniert eigentlich deine Heizung, Simon, im neuen Haus?
Aber die Heizung funktioniert richtig gut. Ich wollte noch ganz kurz was zu deinem Outro sagen. Gebt uns Rückmeldung, wenn euch der Podcast gefällt. Sagt uns, was wir besser machen sollen, was euch interessiert, was euch nicht interessiert. Seid kritisch und lasst uns hören, ob euch das gefällt, was wir hier tun. Und funktioniert bei dir die Heizung wieder?
Ja, die hat immer wieder Aussetzer. Ja. Und ich habe tatsächlich schon überlegt, wenn hier so eine Brücke in der Nähe wäre und es wird hier mal kalt, dann gehe ich da einfach hin und fahre mit meinem Fahrrad immer wieder über die Brücke.
Und hoffe, dass vielleicht dann von unten warm wird.
Ja, ja.
Naja. Ja, ich drücke die Daumen auf jeden Fall.
Gut, dann danke fürs Zuhören. Danke, Simon. Und dann hören wir uns nächsten Monat wieder.
Jawohl, bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
Der Podcast.